So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarik Joma.
Ich bin David Ayrian.
Und heute sprechen wir einfach mal ein bisschen inhaltlich auf geschäftlicher Ebene, nämlich wie hat Content-Marketing und besonders YouTube und Podcasts, welchen Effekt hatte das auf Sales-Hacks?
Ja, also lustig eigentlich, weil wir haben ja mit YouTube angefangen Anfang 2022, ne? Also
März sogar erst.
Wir haben YouTube
vor genau einem Jahr.
Genau ein Jahr. Und ich muss sagen, ich bedauere das etwas, weil wir hätten mindestens ein Jahr vorher anfangen können. Und wir können euch ja so ein bisschen die Geschichte erzählen. Also ganz ehrlich, einfach, wir holen einfach mal ein bisschen aus. Wir beide haben uns ja eigentlich relativ lange dagegen gesträubt. Wir meinten ja immer, ey Digga, wir brauchen das nicht. Wir sind so stark im Sales, wir brauchen keinen Content oder irgendwie Paid Advertising oder was auch immer, sondern wir kriegen das alles durch rohe Sales Power hin. So, und das war auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite haben wir uns, glaube ich, mehr oder weniger Gewichtswesten angelegt, weil wir halt immer und immer und immer und alles mit Vertrieb gelöst haben. So. Und ab dem Punkt, wo wir dann irgendwann gesagt haben, jo, okay, wir können jetzt mal ein bisschen was machen, da hatten wir aber auch ehrlicherweise die Ressourcen dazu, haben wir angefangen mit Content.
Bro, wir hatten aber schon viel früher die Ressourcen.
Ja, aber ich meine auch mental so ein bisschen. Ne? Wir waren davor ja immer so ein bisschen auf dem Film, ja, wir machen jetzt Vertrieb und dann Upsells und so weiter. Und das hat schon alles funktioniert. Aber ab dem Punkt, wo wir dann mit YouTube angefangen haben, wir sprechen mal explizit über YouTube, hat sich ja alles, was wir hatten, hat irgendwie angefangen, sich nach und nach zu multiplizieren.
Ja.
So. Irgendwie war das auf einmal so, die Leute haben YouTube-Video gesehen und das ist im Prinzip die Kernessenz. Die Leute haben YouTube-Video gesehen, haben sich dann bei uns gemeldet. Die haben aber schon ein halbes Jahr vorher unseren Podcast gehört. So. Auf einmal hat es angefangen, dass alles, dieser Marketing-Mix, hat auf einmal Sinn gemacht. Da haben wir so gecheckt, krass, die Leute verfolgen uns, melden sich aber noch nicht bei uns und blocken auch ab. Auf einmal haben sie noch eine Impression und dann macht es Klick. Und dann haben wir auf einmal verstanden, dass Content-Marketing und dieser Mix an Content und Performance unseren Sales-Prozess massiv boosten kann. Alles, was wir haben, hat angefangen, sich zu multiplizieren. Und das war erstmal so der Effekt, also für mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, geil, darauf können wir bauen.
Ja, wir haben das Unternehmen aufgebaut durch Kaltakquise pur. Wir sind Vorreiter, Pionier in der digitalen Kaltakquise. Wir haben damals ganz LinkedIn auseinandergenommen. Ich glaube, wir sind die meistverhasstesten Persönlichkeiten auf ganz LinkedIn. Damit hat es angefangen. Damit haben wir auch schon sechsstellige Umsätze gefahren. Haben unseren ersten sechsstelligen Cashflow gehabt im April 2020.
Ja, irgendwann dann, ich weiß es auch nicht mehr genau.
Das war das erste Mal, wo wir tatsächlich 100.000 Euro Einzahlung hatten, was natürlich auch ein Meilenstein war, aber auch schon nichts Besonderes, muss man einfach sagen. Wir waren 8 Mitarbeiter, war jetzt nichts Tolles, haben uns nach und nach hochgekrabbelt, aber ich sag dir so, wie es ist, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir lange unseren Groove gefunden haben, bevor wir Content richtig gemacht haben, weil was bei Content das Ding ist, hast du schon richtig gesagt, ist, es multipliziert alles das von dem, was da ist. Aber nicht nur das Gute, sondern auch das Schlechte. Wenn du Content und Aufmerksamkeit, also wenn du Content machst und der Aufmerksamkeit zieht, dann, und aber dein Fulfillment-Prozess scheiße ist, was wir schon oftmals gesehen haben bei Marktteilnehmern, und du aber viel Aufmerksamkeit bekommst, dann zerschießt du dir die Birne damit. Weil dann kommen sehr, sehr viele Leute, feiern zwar deinen Content, kommen aber rein, alle Fulfillment-Prozesse sind scheiße, deine Mitarbeiter sind Praktikanten, alles ist kacke, vorbei. Sammelklage.
Das passiert ganz, ganz häufig bei denen, die relativ schnell ihr Unternehmen so skalieren, auf einmal so im ersten Jahr irgendwie so 3 Millionen machen und dann denken, boah, ich habe jetzt den Code geknackt, dann machen sie Content und dann auf einmal, du hast schon recht, alle Mitarbeiter sind voll die Gurken.
Absolut,
die haben ja gar keine Erfahrung, um zu verstehen, okay, was sind überhaupt die richtigen Mitarbeiter? Da fängt es ja schon an und dann beim Ausbildungsprozess, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen.
Und vor allem der Druck steigert sich ja auf diesen Dullis noch viel mehr.
Ja, ja, und das ist, weißt du, die kommen dann halt, ich meine, dann passiert halt genau das, dass dann Bestandskunden, die schon seit über einem Jahr bei dir sind, auf einmal von einem Praktikanten, der gestern eingestellt wurde, betreut werden. Und dann fängt die Abwärtsspirale an. Ja. Und dann geht's richtig los, ja. Ja, genau.
Aber ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir mit dem Content-Marketing-Thema eine Weile gewartet haben. Weil hätten wir das 2 Jahre zu früh gemacht, da waren unsere Mitarbeiter auch noch Dullis. ich meine, denk mal zurück daran, Alex ist jetzt Sell Like Alex und er ist The Wolf of Sales und alles cool und so.
Ja, wahrscheinlich einer der größten Vertriebstalente im deutschsprachigen Raum, muss man ehrlich sagen.
Ja, aber spuren wir zurück auf 2019, da war einer der größten Dullis im deutschsprachigen Raum. Das ist einfach, wie es
ja,
ist.
Ja, also 100%. Ich meine, man muss ja auch, da, guck mal, das ist immer dieses Ding. Ich habe mal auch letztens wieder ein Revite, was richtig geil ist, diesbezüglich gehört. Man muss mal aufhören oder anders. Man muss anfangen, Dinge zu konsumieren, die auch deinem Appetit gerecht werden. Du, manchmal, was Leute machen, ist, sie versuchen, viel zu große Stücke auf einmal zu schlucken, weißt du? Und dann verschlucken sie sich daran. So, alles zu seiner Zeit und immer den nächsten Step. Viele versuchen immer, diese ganzen Hürden, die halt am Anfang abfacken, muss man ja ehrlich sagen. Ich meine, Bro, unser Vertrieb ist sehr, sehr stark und auch schon immer gut gewesen, aber auch wir hatten unsere Struggles. So, erinnere dich mal an, wann war das mal? Ich glaube, es war 2021, da hatten wir irgendwie 6 Leute im Vertrieb sitzen. So, da war die Produktion bei weit, das war nicht ausreichend. Da haben wir Monate gehabt, ich will darüber gar nicht sprechen. Die waren nicht geil so. Und jetzt stell dir mal vor, du bist gerade auf deinem Content-Trip und auf einmal kommt alles auf einmal. Hier und da, ich kenne ja super viele Leute von damals noch, die 2019, 2020 geistkrank durchgestartet sind. Und dann, wie du schon gesagt hast, Sammelklage, Kunden brechen alle ein.
Assalamu alaikum. Auch schon vorbei.
Fulfillment-Prozesse, Müll.
Ja.
So. Da muss man halt echt aufpassen. Das muss deinem Appetit gerecht sein und nicht das, was du jetzt, weißt du, schnell machen möchtest. Ja.
Aber was hat Content gebracht? Was hat Content gebracht? Ich sage euch so, wie es ist. Das Thema Podcast hatten wir immer gut drauf, weil wir sind unterhaltsame Kerle und wir haben keinen Stock im Arsch, so wie alle anderen deutschsprachigen Content-Creator im Business-Kontext. Das ist ja fucking langweilig. Also wenn ich mir Content von deutschen Business-Leuten angucke, 9 von 10 Leuten fühlen sich an wie eine Uni-Vorlesung.
Ja,
aber du musst dich dazu zwingen, denen zuzuhören, weil der ist, entweder ist der Typ potthässlich und hat so eine komische Stimme oder er ist ein richtiger Fischkopf oder der Inhalt ist halt so trocken, dass du keinen Bock drauf hast. Amerikaner haben es doch drauf. Weißt du, wenn ich mir so einen Grant Cardone, Ryan Serhant anschaue, ja, Gary Vee, die haben Pep, die haben Energie, die haben Bock, die machen was. Weißt du, auch so ein Tate zum Beispiel. Das macht Spaß, die zu schauen. Aber schaue ich mir deutschsprachige Content Creator an, sorry, es ist echt, boah, Brudi, also lass mal. Nee, kein Bock,
das
echt.
Das ist alles so glatt irgendwie, weißt du? Das ist, da sind keine Ecken, da sind keine Kanten.
Ja, es muss politisch so korrekt sein.
So, ja, das macht tatsächlich einfach keinen Spaß. Also die Art und Weise passt einfach
nicht. Ja, und vor allem YouTube ist ja eine Freizeitplattform. Du gehst ja auf YouTube, weil du, klar, auf der logischen Ebene, logisch betrachtet, möchtest du Inhalt bekommen. Auf der emotionalen Ebene hingegen willst du ja aber entertained werden. Das ist ja genau die Mischung. Value-tainment muss es auch irgendwo sein. Es muss Entertainment und Value sein. Das muss die Mischung sein. Also Podcast hatten wir drauf, aber um vom Podcast rüber zu gehen und uns zu beauftragen, war die Hürde zu groß.
Ja.
Dann kam Instagram dazwischen, haben die Leute angefangen, auf Instagram zu gucken. Okay, aber das ist nur Bewegtbild ohne Ton. Und dann kam YouTube dazu. Und bei YouTube kannst du den Menschen nochmal kennenlernen in seinem Alltag, kriegst ein Bewegtbild dazu. Du hast die Komponente des Podcasts und den Unterhaltungsfaktor. Du hast den Value des Podcasts. Aber du siehst nochmal, wenn wir über etwas sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir im Büro sitzen, wenn wir über Alex sprechen, dann hast du ein Bild dazu. Das hat auch nochmal dazu geführt. Dann kommt das Page-Thema dazu. Hat das Ganze nochmal multipliziert. Also es hat alles einfach dazu geführt, dass die Leute uns als kompetenter wahrgenommen haben. Sie haben eine Verbindung dazu aufgebaut, wer wir sind. Sie haben die Charaktere in diesem Unternehmen kennengelernt, bevor wir sie kannten. Und es hat dazu geführt, dass man ein Gefühl dafür bekommen hat, wie es ist, mit uns zu arbeiten. Wir konnten Einblicke verschaffen, was vor allem bei so einer erklärungsbedürftigen Dienstleistung wie bei uns wichtig ist, weil wir können nicht dir pauschal sagen, was für Programme wir haben, sondern bei uns ist es ja alles sehr individuell. Das heißt, kommt jemand zu uns, können wir ihm vorher gar nicht sagen, was wir mit ihm machen, sondern wir werden im Laufe der Zusammenarbeit innerhalb der 12 bis 24 Monate erst mit ihm ausarbeiten, was passiert.
Ja. Und das ist ja auch alles so ein bisschen das Thema Identifikationsgrundlage. Ne? Manchmal, ey, man muss sich auch mit den Leuten verstehen irgendwo und die Leute müssen auch irgendwie durch diese ganzen Impressionen, die wir ihnen geben, YouTube, Podcast und Co., die sollen ja auch ein Gefühl bekommen, wie das mit uns ist. Es gibt ja auch Leute da draußen, ich sag dir das ganz ehrlich, das passt einfach nicht. Die können so viel Geld auf den Tisch legen, wie sie wollen. Da passt es einfach nicht. Und dann sagt man auch ganz ehrlich, das funktioniert nicht. So. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die verstehen sich zum Beispiel, und für alle, die es nicht wissen, wir haben ja verschiedene Senior-Berater-Teams. Es gibt Leute, die sagen, ich will lieber mit dem arbeiten. Und es gibt Leute, die sagen, ich will lieber mit dem arbeiten, weil sie ihn irgendwie in einem YouTube-Video oder sonst irgendwo gesehen haben und gesagt haben, ey, mit dem identifiziere ich mich einfach stark. Dann gibt es auch wiederum Leute, die feiern mehr dein Ziel. Es gibt Leute, die feiern mehr mein Ziel. Das ist halt alles so, alles Identifikation. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weil wir eben nicht diese steifen Rahmen haben, Videokurs und Live-Calls, dass die Leute, dadurch, dass sie sich auch nicht nur kompetenztechnisch mit uns auseinandersetzen wollen, sondern auch persönlich identifizieren können, boostet das auch nochmal die Zusammenarbeit massiv. Und ein weiterer Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, das haben, glaube ich, die meisten gar nicht auf dem Schirm, sind die Bestandskunden.
Ja.
Wie krass hat unser Content, unsere Bestandskunden Zufriedenheit geboostet? Es gibt ja so diese drei Stufen und man hat wirklich gemerkt, dass wir immer mehr in Richtung dritte Stufe Community gegangen sind. Das wurden Fans. Auf einmal wurden aus Kunden, die dir Geld gezahlt haben und die dich auch mochten und das gefeiert haben, was du machst, richtige Fans.
Ja.
So, und das war unglaublich, weil man hat auf einmal ein Sprachrohr gehabt, wo alle regelmäßig deine YouTube-Videos und deine Podcasts konsumiert haben und du quasi die Möglichkeit hattest, zu allen gleichzeitig auf eine extrem authentische Art und Weise zu sprechen. Und das hat bei uns einen Riesenhebel auch für die Kundenbeziehungen gehabt.
Ja, definitiv. Das war ein Gamechanger. Und wenn man es in Zahlen zusammenfassen müsste, also direkt über YouTube kam auf jeden Fall von Leuten, wo wir wissen, sie haben gesagt, ich habe ein YouTube-Video gesehen, ich möchte mit euch jetzt arbeiten. Ich habe jetzt gerade ein YouTube-Video gesehen, ich möchte jetzt gerade in ein Gespräch mit euch. Siebenstelliger Betrag.
Ja, locker, letztes Jahr.
Wenn ich es runterbrechen müsste, was der Hebel war in Umsatz von Leuten, die irgendwie durch einen Touchpoint durch YouTube, dann würde ich sagen, fast alle, die bei uns Geld gelassen haben im letzten Jahr, haben definitiv irgendwo Berührungspunkt mit YouTube gehabt. Ob es dann einen halben Prozent geholfen hat oder 99% geholfen hat. Aber die Leute, die halt wegen YouTube gesagt haben, ich habe ein Video gesehen, ich bin jetzt bereit zu kaufen, siebenstelliger Betrag. Ganz, ganz easy.
Auf den Kunden.
Auch sehr bedeutende Kunden. Ja. Und die Qualität der Kundschaft hat sich für uns massiv gesteigert, weil, muss man einfach so sagen, wie es ist, also qualitativ hochwertigere Kunden, Leute, die schon 10 Mitarbeiter haben, Leute, die schon 20 Mitarbeiter haben in der Agentur, die Leute, die schon ein paar Millionen drehen im Jahr, die bewerben sich nicht auf eine Stellenanzeige oder auf eine Werbeanzeige. Die wählen sich ihren Berater aus. Die werden auch nicht meistens auf einen Kaltakquise-Anruf so richtig anspringen, sondern die sind auf einem Level, wo sie das Gefühl haben, die Kompetenz zu besitzen, sich ihre Berater auszusuchen, ja, proaktiv, die sagen, ich brauche jetzt das und das ist der beste Mann dafür. Die können nicht irgendwie überzeugt werden, wenn sie dich nicht kennen. Wenn jemand schon ein paar Millionen dreht im Jahr, dann wirst du ihn nicht per Kaltakquise höchstwahrscheinlich nicht anrufen können, um ihn zu überzeugen, es aufgrund der Dienstleistung zu kaufen. Der kauft dann den Menschen ein. Der sagt dann, ich will zu Ryan Serhant, ich will zu Jordan Belfort, ich will zu Tarek Yoma, ich will zu David Ayrian. Was der macht, das will ich auch. Und das hat auch massiv für die Kundenqualität einfach gesorgt bei uns.
Ja, safe. Also am Ende des Tages, all in all, geiler Multiplikator. Und ich muss aber sagen, also das Format YouTube, ne, das empfehle ich aber ehrlicherweise nicht pauschal jedem, weil man kann da echt, du hast es vorhin kurz angerissen, man kann da echt richtig verkacken. Wenn du also Anti-Marketing funktioniert auch, da muss man wirklich aufpassen. Du musst auch ein bisschen aufpassen, kleiner Hack, man muss auch aufpassen, welche Kunden du zeigst, wer sind deine Brand Advocates? Weil YouTube ist ein Portal, wo wirklich authentische Einblicke gegeben werden müssen, damit du irgendwie eine Followerschaft kreieren kannst. Und wenn du halt authentische Einblicke gibst, die halt kontraproduktiv für dich sind, dann kannst du dich halt auch mal schnell in die andere Richtung katapultieren. Genauso wie toter Content. Ich sehe super viele YouTuber, die in diesem Bereich irgendwie tätig sind, die reden einfach über diese belanglose Scheiße, über die jeder auch spricht.
Drei Tipps,
ja, Bro, das
vermeide diese drei Dinge,
das macht einfach keinen Spaß, weißt du, das war, die sind nicht nur langweilig, sondern deren Themen sind halt möglichst nichts falsch machen,
ja,
möglichst glatt sein und dann sitzen die da halt, ey, das kannst du dir halt eigentlich nicht geben, so, toter Content ist auch scheiße für dich und für, ja, deine Marke, es bringt nichts.
Schlechter Content ist schlechter als kein Content. Wenn man es macht, dann richtig und muss auch die Persönlichkeit dafür sein. Und wenn man die Persönlichkeit dafür nicht hat, dann muss man den Rahmen schaffen, in dem man halt auch wirken kann. Und dementsprechend, wenn jemand da draußen eine Agentur hat oder ein IT-Unternehmen oder er ist Softwareunternehmer und er weiß nicht, wie er eine Content-Strategie aufsetzen kann, da helfen wir auch bei. Wir setzen uns mit dir an den Tisch, lernen dich kennen als Mensch, gucken uns an, okay, wer zum Teufel bist du? Wie wirkst du? Bist du charismatisch oder bist du eher eine Gurke? Aber wenn du eine Gurke bist, kein Ding, mein Lieber. Ich finde einen Weg, die Gurke appetitlich zu gestalten. Ich meine, in der McDonald's-Conversion sind selbst Gurken attraktiv. Das kriegen wir schon hin, ja? Also, wir setzen uns da mit dir hin, schauen, was für eine Art von Mensch bist. Welches Gefühl kannst du besonders gut transportieren? Bei mir ist es Humor, was bei einigen Leuten für Sympathie sorgt, bei anderen Leuten sorgt es halt für, was ist das für ein Vogel? Bei David ist es halt Kompetenz. Man muss halt schauen, was ist es, was dich besonders macht. Kannst du auseinandersetzen mit dir, am liebsten hier in Hamburg, in dieser scheiß verregneten Stadt. Und dann arbeiten wir mal eine Strategie gemeinsam aus für dich und dein Unternehmen, wenn du Mindestens, also bitte komm nicht zu uns, bevor du nicht mindestens mal seine 60, 70 im Monat machst. Wenn du bei 60, 70 im Monat bist oder sogar schon über 100, 150, dann wird es Zeit, dass wir miteinander reden, um auch das Thema Content anzugehen, neben dem Vertrieb, neben dem Marketing, neben der Führung, auch dieses Thema anzugehen und das auch erfolgreich, sodass du dich abhebst von den ganzen Gurken da draußen.
Das Ding, was du gerade gesagt hast, letzter Punkt dazu, das funktioniert auch wirklich nur, wenn man sich das wirklich im Einzelnen individuell anschaut, weil es gibt da draußen viele Content-Strategien, aber das große Ding ist halt, weißt du, beim Thema Content geht es nicht darum, sich irgendwelche Sachen auszudenken. Das ist das Denken immer alle. Die denken immer so, sie müssen dann in eine Rolle schlüpfen und sich irgendwie komplett verändern. Das stimmt nicht. Du musst das, was du hast und dann das, was halt für dich vorteilhaft ist, einfach ins Rampenlicht rücken.
100 Pro.
Und das ist eben genau das Ding, weil viele denken, oh, ich muss jetzt irgendwie, ich dachte das ehrlicherweise früher auch immer, aber das stimmt nicht. Content ist authentisch am allerbesten. Und dann, du hast vielleicht Seiten, die solltest du vielleicht nicht präsentieren, aber die Seiten, die präsentierfähig oder würdig sind, die sollst du präsentieren. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn sich da wirklich mal jemand hinsetzt und dich als Person mal fühlt und mal checkt, okay, was bist du überhaupt für einer und wie können wir das, was du hast, mit deiner Zielgruppe auch noch vereinen? Das spielt ja auch eine große Rolle. Du kannst jetzt nicht, Mann, ich sehe so viele Leute, das fuckt mich auch geistkrank ab, die haben dann halt eine konservative Zielgruppe und wollen dann am liebsten Brabus fahren, weißt du? Und dann, das ist auch nicht ganz vorteilhaft. Also gibt es verdammt viele Tücken und mach nicht den Fehler und push einfach irgendwas raus, einfach nur, damit es da ist, sondern hol dir wirklich Leute, die da mal einen intensiven Blick drauf werfen und die dann sagen können, ey, ungefähr in die Richtung soll es gehen, auf die und die Art und Weise und das sind Eigenschaften, die sollten wir extrem hervorheben. Und diese Eigenschaften sollte am besten keiner erfahren.
Ja, das beste Beispiel, das setze ich nochmal dazu. Ich meine, das sind so, wenn du die Content Creator anschaust, die sehr erfolgreich sind. Der erfolgreichste Content Creator auf YouTube ist Mr. Beast. So, Mr. Beast ist jemand, der macht aber verrückte Videos. Die Werbe, die Produktion, die Produktionskosten für seine Videos sind riesig, weil er hat ja diese riesen Pranks und diese riesen Geldsummen, die er vergibt. Er verschenkt Teslas, Ferraris. Also, weißt du, er macht diese verrückten Sachen. So, dann hast du auf der anderen Seite einen Content Creator wie Grant Cardone oder Ryan Serhant oder, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, Tate. Die sitzen dann da. Das Einzige, was er braucht, ist ein Podcast-Mikro, vor allem letzterer. Podcast-Mikro, 5 Stunden Podcast und es sind mehrere Millionen Views. Könnte Mr. Beast jetzt das machen, was einen Cardone, Tate oder Serhant macht? No fucking way. Der ist fucking langweilig, der Typ. Er sieht auch aus wie ein Student.
So ein Normalo halt.
Ja, so ein Durchschnitts-Dude. Aber die anderen drei, die reden können wie junge Götter, Vergleiche ziehen, unterhaltsam sind, humorvoll sind. Serhant hat eine Schauspielausbildung gemacht, der war im Fernsehen. Weißt du, diese Leute haben halt ein anderes Content-Format, wo man halt gerne stundenlang Podcasts von denen hört, die videoformatartig aufgenommen worden ist. Das ist halt auch nochmal ein geiles Beispiel dafür, wie man 2 verschiedene Lanes kreiert hat für Erfolg.
Ich lach, weil ich genau an diese, weißt du, wo wir in, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in Dubai waren oder in Berlin, wo wir uns, da haben wir uns wirklich beide hingesetzt, nachts um 2 und haben irgendwie 1,5 Stunden lang Tates Video geschaut, Videopodcast, das ist echt geistkrank, weil du sagst es, der sitzt da halt einfach nur und erzählt halt 1 Stunde lang so eine Geschichte, wo es um so
war auf einer Sexparty.
Komischen Partys, ja genau, wo es um Sexpartys geht und wir saßen, 2 erwachsene Männer, ich bin Vater und Tarek vielleicht auch irgendwann. Wir sitzen da und schauen uns da 1,5 Stunden lang diesen Typen an, der da im ich weiß nicht, ob er oberkörperfrei war, ich weiß es gar nicht mehr, über fucking Sexpartys erzählt. Das war so fucking unterhaltsam, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja,
das
war so todlustig.
Das war geistig. Ja, ja. Wir haben uns 2 Stunden danach auch noch darüber unterhalten und uns kaputt gelacht vor Lachen. Also es war, das kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Das ist verrückt.
Ryan Serhant genauso. Ich meine, bei ihm kann man seine Vlogs schauen für 20 Minuten. Dann hast du einen deutschen YouTuber, der dir erzählt, dass er sich morgens einen Mango-Orangen-Smoothie macht. Und dann sagst du, halt deine Fresse, Bruder, bitte, fuck mich nicht ab. Also, nach 25 Sekunden bin ich da dick raus, Alter. Geh deine Chia-Samen dir sonst wohin schieben, Alter, mit mir nicht, Mann. Also es ist halt aber so. Deswegen, wenn ihr jemanden braucht, der erfolgreich auch noch das Ganze monetarisiert, wie wir es tun, weil das ist ja auch nochmal eine Sache, das ist ja die zweite Komponente, ist zu monetarisieren auf der einen Ebene, auch noch einen Weg zu finden, wie man diese Leute dann auch schnell in seinen Funnel bekommt und daraus Kohle macht, dann gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jedes Projekt mit Potenzial. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen, mit Potenzial. Nicht jedes Projekt, aber jedes Projekt mit Potenzial.
Auch mit guten Leuten dahinter.
Genau.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da auf allen Plattformen, auch auf Google. Danke und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.